Eine Harry Potter Narbe, eine Tischtennis-Oma, die teuerste Kloake der Welt und unser bester und vielseitigster Reiter der Welt.
Das sind die Themen, die am Montag aus unserer Sicht zum ganz besonderen Flair der Ringe beigetragen haben.
Und damit herzlich willkommen zu unserer Zusammenfassung der Highlights vom dritten Olympischen Entscheidungstag in Paris. Wie immer natürlich ganz subjektiv und ohne Anspruch auf Vollständigkeit mit
Moritz Wollert, Autor von Unnützes Wissen Olympia.
Und Malte Asmus, dem Chefredakteur von meinsportpodcast.de.
Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de.
Ja, eine positive Olympia-Erinnerung, das ist das, was wahrscheinlich alle Sportlerinnen und Sportler aus Paris gerne mit nach Hause nehmen würden. Am liebsten selbstverständlich, das ist klar, Medaillen und nicht einen positiven Corona-Test wie Brustschwimmer Adam Peaty, der Brite, der wurde einen Tag nach seiner Silbermedaille tatsächlich positiv getestet.
Ja, viele verewigen sich diese Erinnerung ja in Form einer Tätowierung und lassen sich die olympischen Ringe auf den Körper tätowieren. Dann denkt man wirklich für immer an die Teilnahme zurück.
Das hatte eigentlich auch die französische Surferin Joanne Defay vor. Eigentlich braucht sie nur aber nicht mehr. Sie fährt mit einem lebenslangen Andenken anderer Art nach Hause.
Ja, genau. Eine Narbe am Haaransatz. Sie hatte eine kleine Kollision mit dem Riff. Es war sicherlich schmerzhaft, denn mit 4 Stichen musste sie genäht werden. Aber sie trug es mit Fassung und sogar Freude, wie man sehen konnte.
Bei Instagram hat sie das Foto der Naht gepostet mit dem Zusatz: Sie haben mir gesagt, ich werde eine Harry Potter Narbe haben. Ich liebe es. Oh Gott.
Wir lieben es auch. Andere Dinge lieben wir dafür nicht so und die Veranstalter und Organisatoren wohl ebenso wenig.
Das Thema des Tages.
Ja, und da geht's um die Dreckbrühe, in die Triathletinnen und Triathleten und Freiwasserschwimmer möglicherweise rein müssen. Der Sprung in die Seine, da kann man sich eine ganze Menge offenbar einfangen dieser Tage. Der Fluss gilt ja nicht ohne Grund als Toilette von Paris. Bis vor kurzem hatten viele Haushalte und Industrieanlagen der Hauptstadt ihre Abwässer direkt in die Seine und in die Nebenflüsse laufen lassen. Im Vorfeld der Spiele wurde das zwar weitgehend behoben, dieses Problem. Zahlreiche Haushalte wurden endlich an die Kanalisation angeschlossen und die Seine gesäubert. Das kostete zusammen alles in allem 1,4 Milliarden Euro, aber Moritz, viel geholfen hat es offenbar nicht.
Nee, denn so mancher Kritiker nennt es schon die teuerste Kloake der Welt. Die Wasserproben sind derzeit nämlich auf einem ganz kritischen Stand bei zum Beispiel Fäkalien, Bakterien, E. coli. Ja. Das ist eine Folge der starken Regenfälle aus dem Frühsommer. Und der Regen spült also den Dreck in den Fluss hinein und anscheinend das extra aufgebaute Überlaufbecken, das man zur Sicherheit aufgebaut hatte, um eben das zu verhindern, reicht anscheinend jetzt nicht aus.
Nee, und die Folge ist dann für den Sport schon mal sehr verheerend. Die Triathlon-Schwimmtrainings, die mussten bisher allesamt abgesagt werden, ob überhaupt ein Rennen dann durchgeführt werden kann, was eigentlich dann am Dienstag stattfinden sollte. Das ist Stand jetzt auch noch gar nicht sicher. Vielleicht wird es auch nur ein Duathlon und kein Triathlon, also das steht alles so richtig noch nicht ganz fest und es wirft natürlich auch Fragen auf, Seine oder nicht Seine, das ist hier die Frage. Ist das überhaupt zu verantworten, dass in diesem Fluss tatsächlich olympische Wettkämpfe durchgeführt werden?
Ja, wenn man gewisse Stimmen hört, dann auf jeden Fall nicht. Also der deutsche Ex-Triathlet, Weltklasse-Triathlet Jan Frodeno erinnerte zum Beispiel daran, dass seine Frau Emma, selbst Olympiasiegerin 2008 für Australien damals, unter anderem ihre Triathlon-Karriere aufgrund von Gesundheitsproblemen beenden musste, die auf verschmutztes Wasser zurückzuführen waren. Das ist das eine Problem. Dazu kommt jetzt auch noch die Strömung der Seine. Überraschenderweise hat ein Fluss eine Strömung. Und die ist aktuell so stark, dass also die Organisatoren auch mit erheblichen Problemen rechnen. Es ist sogar von einem Stehrennen die Rede. Das heißt, man schwimmt, die Sportler schwimmen in zwei Richtungen. Einmal mit der Strömung und dann geht es zurück gegen die Strömung. Was die Schwimmer wohl noch einigermaßen gut schaffen könnten, aber für die Triathleten wäre das also eine echt harte Aufgabe.
Ja, 1 Meter pro Sekunde soll die Strömung derzeit sein, also irre stark und für einen Nicht-Spezialisten dann wahrscheinlich auch sehr, sehr schwer zu schaffen. Deshalb, wie du sagst, ein Stehrennen, irre Kraftanstrengung, die da nötig ist. Man muss aber sagen, wenigstens sind die Bedingungen dann für alle gleich. Es wäre wenigstens ein fairer Wettkampf, aber eben auch ungewiss und auch gefährlich, weil nicht nur die Strömung den Schwimmerinnen und Schwimmern in die Quere kommen könnte, sondern auch schwimmender Müll, der wurde da auch schon entdeckt. In den letzten Tagen sollen da Autoreifen, Holzpaletten, Äste, ja, über die Seine geschippert sein. Die würden natürlich die Sportler dann auch erheblich behindern. Ob die Organisatoren das alles in den Griff kriegen, ist auch sehr fraglich. Aktiv können sie natürlich wenig machen. Sie müssen auf sonniges, trockenes Wetter hoffen, damit die Wasserqualität wieder unter die Grenzwerte sinkt.
Ja, und sie schauen wahrscheinlich auch stündlich auf den Wetterbericht, der nun auch noch zu allem Überfluss vereinzelte Gewitter mit starken Regenfällen angekündigt hat. Also wo man hinschaut, brennt es eigentlich lichterloh.
Ja, heute Nacht um 3.30 Uhr, also wenn ihr das morgen früh vielleicht, am Morgen vielleicht hört, dann ist die Entscheidung schon gefallen. Wir kennen sie, Stand jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht, aber es steht im Raum, die angesetzten Triathlon-Wettbewerbe eben dann noch ein paar Tage hinzuschieben auf Freitag oder als Ultima Ratio ein Duathlon draus zu machen, Schwimmen einfach wegzulassen. Ganz egal, wie es stattfindet, Moritz, Imageschaden hat die Veranstaltung jetzt schon, oder?
Absolut. Ich erinnere mich da an die PR-wirksamen Bilder der Pariser Bürgermeisterin, die also allen versichert hat, dass es doch völlig in Ordnung ist, in der Seine zu schwimmen und das ja auch selber kurz getan hat. Stand jetzt erinnert mich das so an diese immer besetzten Rollen in einem Katastrophenfilm vom Bürgermeister oder reichen Firmenbesitzer, der sagt, nein, nein, ist schon alles gut und dann mit völliger Hybris offen in die Katastrophe steuert. Ja, also hier Murray Hamilton zum Beispiel beim Weißen Hai. Wir haben hier einen Hai, der Menschen frisst. Ja klar, macht die Strände auf. Ja. Und ähnlich leichtsinnig und ja, am Ende wirklich dumm ist man in diese Katastrophe rein. Es tut mir leid, aber man kann es doch eigentlich nicht anders sagen, oder? Was meinst du?
Nee, sehe ich genau. Es ist schon relativ fahrlässig, weil darauf zu hoffen, ach, das Wetter wird schon gut, dann werden auch die Werte entsprechend sinken. Das sollte man dieser Tage sowieso schon nicht mehr machen. Da kannst du dich eh nicht drauf verlassen. Und keinen echten Plan B zu haben für den Fall, dass, wenn was tatsächlich passiert oder wenn diese Grenzwerte nicht runtergehen, dass man das vielleicht dann woanders austrägt, haben sie offenbar auch nicht. Und das Blöde ist, die Sportler sind die Leidtragenden. Ihre Disziplin wurde im Grunde geopfert, weil man von Seiten der Organisatoren, vermute ich jetzt einfach mal, dieses Bild haben wollte, die Seine. Ist natürlich auch eine geile Idee, also diesen Riesenfluss dann auch zu nutzen. Er ist ja da und die Pariser Stadtführung möchte ja auch gerne diesen Fluss dann langfristig oder mittelfristig der Bevölkerung wieder zum Baden zugänglich machen. Und da war Olympia natürlich ein schönes Treibmittel, aber kein Plan B zu haben und dann jetzt sogar drüber nachzudenken, allen Ernstes die Sportart dann zu kastrieren, das geht doch auch nicht. Das ist, als wenn du einen Zehnkampf mit 8 Disziplinen nur ausführst, weil irgendwas nicht funktioniert. Das tötet doch im Grunde die gesamte Sportart, die ja sowieso ein bisschen auf der Kippe steht.
Ja, absolut. Wobei man sagen muss, genau wie du, Bilder wären toll gewesen und auch viele der Sportler haben sich geäußert, dass sie sagten, sie würden selbst im dreckigsten Wasser noch gehen, um diese Erfahrung zu haben, mitten durch eine Stadt zu schwimmen. Das kann man natürlich auch verstehen, aber irgendwo hätten da kühlere Köpfe einschreiten müssen, die es aber anscheinend nicht gab. Ne?
Naja, und die Sportler musst du dann auch irgendwo vor sich selbst schützen, weil das geht ja auch nicht. Und einfach durchziehen und sagen, ach komm, machen wir jetzt einfach, geht auch nicht. Stell dir mal vor, ein Schwimmer wird vom Autoreifen getroffen oder von irgendwas, was da schwimmt. Die Bilder will auch keiner sehen.
die Gewinner des Tages.
Na, dann kommen wir von diesem unappetitlichen und dreckigen Thema zu etwas Glänzendem, zu etwas Goldenem, nämlich zu Michael Jung, unserem Vielseitigkeitsreiter. Der hat mal wieder gezeigt, warum er der beste, der vielseitigste Reiter der Welt ist. Nach der Dressur hat er auf Platz 2 gelegen, mit einem atemberaubenden Geländeritt dann die Führung an sich gerissen. Ja, und dann hat er seinen Hengst Chipmunk, Chippy, wie er ihn nennt, über den Springparcours dann noch geführt, oder das Pferd hat ihn geführt. Er sagte ja auch, das Pferd wäre öfter mal in die Bresche gesprungen, und da haben sie auf jeden Fall ein fehlerfreies Ergebnis hingelegt. Drittes Vielseitigkeitsgold im Einzel. Das ist eine Marke.
Ja, Wahnsinn. Damit ist er jetzt alleiniger Rekordhalter. Hat vor ihm noch keiner geschafft. Und mit dem Teamgold aus Rio hat er nun sogar 4 Olympiasiege auf seiner Habenseite. Wirklich eine denkwürdige Leistung, was ja auch vom unserem denkwürdigen deutschen Reitsportkommentator Carsten Soestmeier mit verbalen Ergüssen bedacht wurde. Da sind also einige Freudentränen geflossen. Da wurde gleich noch ein zweites Highlight gesetzt.
Da hatte sich sein stilles Wasser, was er danach angekündigt hat, was er trinken wird, redlich verdient, so wie er sich da ja gefreut hat. Schade war nur, dass die ARD irgendwie die Tonmischung, zumindest bei mir auf dem Fernseher, nicht richtig ankam. Mhm. Der Originalton aus dem Stadion war ein bisschen laut, also so war etwas schwer zu verstehen, der Kollege Soestmeier.
Ja, aber am Ende kann ihn nichts aufhalten.
Das stimmt, er hat sich selbst da durchgesetzt gegen die Umgebungsgeräusche. Und und durchgesetzt haben sich auch die deutschen Ballsportteams. Also für mich die zweiten Gewinner des Tages. Die Hockeydamen haben zwar leider gegen Holland verloren, oder gegen die Niederlande heißt es ja richtig, verloren. Aber die deutschen Handballer zur Frühschicht, wir haben gestern drüber gesprochen in der Ausgabe, um 9 Uhr mussten sie ja schon raus mit viel Kaffee-Intus, scheint sie irgendwie angeregt zu haben.
Absolut, ganz lockeres, ungefährdetes 37-26 gegen Japan. Sehr starke Leistung wieder, Andy Wolf im Tor, gut, Renas Uschins wieder mit 7 Treffern vorne mit dabei. Also das lässt weiter frohen Mutes in die Zukunft gucken für die Handballer.
Definitiv. Das Viertelfinale ist quasi schon gebucht, würde ich mal sagen.
Genau. Und wenn die Handballer die Pflicht waren, dann waren unsere deutschen Basketballerinnen heute mehr oder weniger die Kür, würde ich sagen.
Gegen den Europameister Belgien ein 83-69 Sieg gefeiert. Wirklich den Traumstart bei der Olympiapremiere. Die Damen waren ja das allererste Mal überhaupt für Olympische Spiele im Basketball qualifiziert. War eine große Überraschung, aber auch eine wirklich bärenstarke Leistung.
Absolut, also haben die Belgierinnen eigentlich von Anfang an dominiert und überrollt, wurden sich dann leider fast selbst zu den größten Gegnerinnen. Kleiner Wermutstropfen war die Verletzung von Niara Sabayi. Die ist mit ihrer Teamkollegin Leonie Fiebig zusammengestoßen und nach erster Diagnose mit einer leichten Gehirnerschütterung vom Feld gegangen. Die befindet sich jetzt in dem viel zitierten Concussion Protocol. Also da muss man gucken, wie sie sich in den nächsten Tagen davon erholen kann. Aber auf jeden Fall ein ganz, ganz starker Turnierauftakt für die deutschen Korbjägerinnen.
Und ganz wichtig, man muss ja in dieser Gruppe mindestens mal Dritter werden, um die Chance zu haben, über die dritten Regelungen dann in die K.O.-Runde zu kommen. Und in einer Hammergruppe mit Japan und den USA zusätzlich dann noch zu den Belgierinnen, da ist jeder Punkt wichtig, dass man da dann am Ende möglichst weit vorne sitzt. Also die haben sich das auf jeden Fall schon mal sehr, sehr hart und sehr, sehr gut erarbeitet, diese Ausgangsposition jetzt nach dem ersten Spieltag zu haben. Kommen wir zu Xia Lian Ni, Tischtennisspielerin. Man hört es am Namen, eine Luxemburgerin.
Ja, genau. Sie ist die älteste Gewinnerin einer Einzelpartie in der Olympiageschichte. 61 Jahre jung ist die gute Dame. Trug auch die luxemburgische Fahne bei der Eröffnungsfeier. Hat ihrer 30 Jahre jüngeren Gegnerin heute aus der Türkei, Sibel Altinkaya, doch gezeigt, wo der Hammer hängt, ja, mit ihrer Erfahrung. Ne? Also auf jeden Fall eine schöne Geschichte, Und sie trifft jetzt auf die Weltranglistenerste aus China, aus ihrer ehemaligen Heimat. Da sagte sie, ja, das ist ein bisschen Pech, weil die gilt als mehr oder weniger unschlagbar. Aber wer weiß, mit so ein paar Jahren auf dem Buckel kann man ja vielleicht den einen oder anderen Trick nochmal auspacken.
Mal gucken, was sie da noch auf dem Kasten hat. Aber wenn man sagt, so ihre viel jüngere Gegnerin, die auch schon dann 31 ist, da muss man dann auch alles so ein bisschen in die Relation setzen. Da ist alles relativ im Leben.
Ja, das stimmt.
Aber etwas jünger noch als Angelique Kerber, also zumindest die Türkin, gegen die Xia Lian nie gewonnen hatte. Angelique Kerber, aber ihr letztes Turnier bestreitet sie jetzt bei Olympia, danach wird sie zurücktreten und sie hat den Ruhestand nochmal nach hinten geschoben. Brütende Hitze auf Außenplatz 14, die unbequem zu spielende und deutlich jüngere Gegnerin, die Rumänin Jacqueline Christian, die haben überhaupt nichts ausgemacht. Probleme im zweiten Satz, auch völlig egal. Kerber, nervenstark, hat sich entschlossen gegen die Niederlage, gegen das frühe Aus bei ihrem letzten Turnier dann gestemmt und sich belohnt.
Ja, hat zwar 2 Stunden und 16 Minuten gedauert, aber jetzt steht sie im Tennis-Achtelfinale und lebt also weiter ihren Traum. Und wenn man Alexander Zverev glauben darf, hört sie ja sowieso nicht auf nach den Spielen, weil wer so stark spielt, hat er ihr wohl per WhatsApp oder SMS geschrieben. Der hört doch nicht auf, natürlich mit einem zwinkernden Auge dabei. Aber so wie es aussieht, hat sie ja auch noch einiges im Tank und mal schauen, was da noch so geht.
Letzte verbliebene Deutsche im Feld. Die älteste, aber immer noch die beste. Also mal gucken, was sie da noch rausholen kann. Übrigens, die deutschen Herren, die wohnen ja zusammen im Olympischen Dorf, weil wir gestern über das Olympische Dorf gesprochen haben und die Kritik, denen scheint es da ganz gut zu gehen. Die mögen dieses WG-Feeling.
Ja, stimmt. Haben auch alle im Doppelzimmer, ne? Das wie ist das Doppelzimmer? Ist ja immer ein bisschen günstiger. Aber wahrscheinlich war das nicht der Grund.
Vor allen Dingen nicht ganz so langweilig und die haben, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß dabei, diesem Jugendherbergs-Feeling. Ja. Auch Alexander Zverev, also der ja eigentlich sonst sich auch bessere Hotels leisten könnte, aber das scheint trotzdem denen sehr viel Spaß zu machen.
Ja. Wer sich vielleicht ab jetzt auch ein etwas besseres Hotel leisten kann, ist Nicolas Gestin. Der fuhr heute mit einer sensationellen Fahrt bei den Slalomkanuten zu Gold. 5 Sekunden Vorsprung hat er auf den zweiten rausgeholt. Also das war eine ganz, ganz große Show. Und das muss man auch durch die deutsche Brille einfach neidlos anerkennen, oder?
Ja, denn Sideris Tasiadis, der Deutsche, ist leider dann Opfer von Nicolas Gestin geworden. Der ist nämlich aus dem Medaillenrängen noch rausgefallen durch diese irre Fahrt des Franzosen und musste sich dann am Ende mit dem undankbaren 4. Platz begnügen, hat seine 3. Olympiamedaille dann leider knapp verpasst. Aber, und da muss ich auch vor dem Deutschen den Hut ziehen, der war der Erste oder einer der Ersten, der dem Kollegen dann gratuliert hat. Also wirklich Hut ab vor der sportlichen Leistung des einen und vor der Fairness des anderen. Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast 2 der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
Die Enttäuschungen des Tages.
Ja, und dann kommen wir leider zu Lukas Mertens über 200 Meter Freistil. Der schwamm das Rennen wie schon die 400 Meter von vorne, war bei 3 Zwischenzeiten Erster, am Ende dann aber nur 5. Was war da los?
Ja, super spannendes Rennen. Richtig, man konnte richtig mitfiebern, auch super eng am Ende. Er hatte drauf gesetzt, das Rennen von vorne zu machen und die anderen also ein bisschen unter Druck zu setzen, aber gerade die sprintstarken Leute neben ihm, zum Beispiel Olympiasieger David Popovic, die hatten sich's dann doch ganz gut eingeteilt und kamen dann hinten raus noch ganz stark auf und haben ihn überflügelt. Aber überhaupt kein Vorwurf, wie sagte mein kleiner Sohn. Aber er hat doch auch schon eine Goldmedaille und recht hat er irgendwie.
Definitiv. Und man muss auch sagen, er war keiner der Goldfavoriten jetzt über die 200 Meter. Erweiterter Medaillenkreis auf jeden Fall, immerhin Zweiter der Weltjahresbestenliste, aber trotzdem, das war jetzt keine Muss-Medaille. Vor allen Dingen, weil ja auch die 200 Meter wirklich eine total enge Kiste sind. Hört sich lang an, ist aber im Schwimmen eigentlich wirklich so ein Bereich, wo Nuancen dann nur entscheiden und wo die Anschläge dann sehr dicht nebeneinander liegen.
Ja. Da kommt es dann auf Kleinigkeiten an, die Drehung, den Anschlag, auch Tagesform, ganz klar, ne? Ermüdung. Ne? Ich meine, Mertens hat schon 400 Meter in den Beinen und in den Armen. Mhm. Das ist schon, dafür hat er sich wirklich gut geschlagen und waren so oder so auch... Ohne auf ihn jetzt eingehen zu wollen, war ein ganz tolles Rennen. Und wer es noch nicht gesehen hat, sollte es sich in der Mediathek noch einmal anschauen.
Definitiv. Richtig was Enttäuschendes gab es auch an diesem Tag, zumindest aus meiner Sicht gar nicht. Man muss sich da schon so ein bisschen passend machen. Deshalb erkläre ich einfach mal das Gigantenduell, so wurde es ja genannt, dieses große Match zwischen Rafael Nadal und Novak Djokovic. Es war sehr einseitig, es war kein Gigantenduell, wie man sich's eigentlich erhofft hatte. 6-1, 6-4, das ging dann doch sehr klar an Djokovic. Nadal hat sich in seinem Wohnzimmer Roland Garros zwar im zweiten Satz dann nochmal ein bisschen gewehrt, aber am Ende hat er gegen den Joker keine Chance gehabt.
Nee, so sieht's aus. Trotz extensiver Erfahrung gegen Djokovic. Ich glaube, die beiden haben heute zum 60. Mal in ihrer Karriere gegeneinander gespielt. Und ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, sie haben so eine ausgeglichene Bilanz.
Ja,
aber,
ich glaube 31-29 jetzt für den Joker.
Vielen Dank für den Fact-Check, sehr gut. Dafür sind wir zu zweit.
Aber ich meine, das ist doch quasi ausgeglichen.
Wahnsinn. Genau. Ja, leider Nadal natürlich nicht mehr im Vollbesitz seiner Kräfte, aber und wenn man die Namen hört und dann heute sich vor den Fernseher gesetzt hat, dann hofft man natürlich auf ein richtig legendäres, hartes Match, was gerne in den dritten Satz geht und hin und her mit Break und Rebreak, aber das haben wir nicht bekommen. Dafür hat der Joker jetzt immer noch seine Chance auf das Olympiagold, das ihm ja noch fehlt in seiner umfangreichen Sammlung.
Hat quasi alles gewonnen, aber das eben noch nicht. Mal gucken, ob Dominik Köpfer, der Deutsche, ihm das ein bisschen vermiesen kann. Das ist nämlich der nächste Gegner von Novak Djokovic.
Der Umschüler des Tages.
Olympia schreibt immer wieder spannende, kuriose Geschichten, wie zum Beispiel die von Chase Budinger. Das ist eine außergewöhnliche Geschichte. Ein Ex-NBA-Spieler, der auf Beachvolleyball umgeschult hat und dann sensationell 7 Jahre nach dem Ende seiner NBA-Karriere die Quali fürs US-Team geschafft hat.
Ja, genau. Ich habe den Herrn Budinger noch im Kopf von vor gut 15 Jahren. Als er als großes Jugendtalent ans College gewechselt ist zum Basketball, hat also auch in seiner Jugend schon noch Hallenvolleyball gespielt, sehr, sehr gut, war bester Spieler seines Jahrgangs in den USA, aber er war eben auch ein überragender Basketballer und hat sich dann aus verschiedenen Gründen für die Karriere mit dem Korb entschieden. Da spielte unter anderem eine Rolle, dass er gerne für Lute Olson, so hieß der damalige Trainer an der University of Arizona, also ein legendärer, alteingesessener Head Coach, für den wollte er gerne spielen und er wollte sich auch voll auf seine Basketballkarriere konzentrieren. Obwohl er auch Angebote von anderen Colleges, unter anderem UCLA, hatte, die ihm also eine Doppelkarriere am College ermöglicht hätten. In den USA geht sowas ja, aber dann machte er Stipendium in Arizona und spielte dann da 3 Jahre, War auch ein sehr guter College-Spieler. Viele hatten sogar damit gerechnet, dass er vielleicht schon noch früher seine College-Karriere beendet und zu den Profis wechselt. Hat er dann erst nach 3 Jahren gemacht und spielte dann 7 Jahre, also in der NBA. War auch da immer ein guter, solider Rollenspieler, guter Schütze von draußen, sehr, sehr guter Athlet, also hat auch bei diversen Slam-Dunk-Contests mitgemacht. Wer ein paar spektakuläre Highlights sehen möchte, findet sie überall bei YouTube. Aber so einen richtigen Durchbruch hat er als Profi beim Basketball nicht geschafft. Da fehlte es so ein bisschen an den Ballhandling-Fähigkeiten am 1 gegen 1. Aber beschweren tut er sich sicherlich nicht, denn in seiner Karriere, er hat auch noch kurz in Europa gespielt, hat er es dann am Ende doch auf 18 Millionen US-Dollar gebracht.
Och, das
ist
ja
nicht so schlecht, ne?
Wollte gerade sagen.
Würden wir nehmen, oder?
Definitiv. Das würde mit meinen Basketballkenntnissen wahrscheinlich, wäre es ein bisschen weniger, was ich da verdienen würde, aber ich würde ein Drittel davon auch nehmen.
Ich würde noch ein Viertel, ich gehe noch ein bisschen weiter runter.
Naja, er ist dann in Spanien, du hast es gesagt, da hat er seine Karriere beendet, dann hat er gesagt, jetzt will ich zum Beachvolleyball. Ich finde, das ist ein mutiger Schritt, obwohl, du hast es ja gesagt, er mit beiden Sportarten dann auch irgendwo aufgewachsen ist und beide Sportarten ja zumindest gemeinsam haben, dass man Sprungkraft braucht und dass man eine gute Hand-Augen-Koordination haben muss. Aber Spielstrategien und vor allen Dingen auch die körperliche Belastung, die sind ja dann doch noch zwischen Beachvolleyball und Basketball doch recht unterschiedlich.
Ja, absolut. Ich glaube, es hat bei ihm auch schon so ein bisschen Herzensgründe, weil er sagte auch mal, dass er eigentlich schon damals, als er sich für Basketball zwischendurch entschieden hatte, dass er damals schon wusste, irgendwann werde ich es nochmal mit Beachvolleyball machen. Er ist gebürtiger Kalifornier, ganz sympathischer Sonny Boy, wie man ihn sich von der US-Westküste so vorstellt. Ja, also von daher hat er jetzt auch gesagt, Beachvolleyball, das ist nicht nur Profi sein für ihn, das ist ein Lebensgefühl, das ist eine Interpretation für ihn von seinem Leben. Aber ja, wie du gesagt hast, ist natürlich ein radikaler Schritt. Ja, man muss bei beidem springen, aber vom harten Hallenboden oder vom weichen Sand springen, das ist schon sehr, sehr unterschiedlich. Wobei auch hier, er hatte zu seiner Basketballzeit eine Knieverletzung, die ihn zeitweilig immer mal aus der Bahn geworfen hat. Und er sagt also, seit er beim Beachvolleyball ist, der weiche Sand wäre unheimlich gut und viel besser für die Gelenke, hätte keine Probleme mehr und er genießt das, glaube ich, richtig da. Und ich glaube, er hat auch sein heutiges Spiel genossen.
Das wird er definitiv genossen haben. Er hat nämlich gewonnen an der Seite seines Partners Miles Evans. Die haben gewonnen gegen eine französische Paarung glatt in 2-0 Sätzen. Also das ist dann schon was, wofür sie sehr, sehr hart gearbeitet haben, was man ja auch sagen muss. Auch wenn du sagst, Badinger sagt, das ist ein Lebensgefühl, das ist irgendwo eine Passion. Diese Passion lebt er aber auch richtig. Der trainiert 5-mal die Woche, um in Topform zu bleiben. Und das ist schon sehr, sehr viel. Und das ist auch schon diese Akribie, dann auch schon mal wieder was ganz, ganz Besonderes. Aber wahrscheinlich ist auch nur so ein Sportartenwechsel in einem in Anführungsstrichen hohen Alter, geht das nur, wenn du dann nachher dann auch diese Erfolge haben willst.
Ja, das glaube ich auch. Also da ist, kann man nur den Hut vorziehen, auch mental dann auf einmal mit ganz anderen Herausforderungen klarzukommen, ganz andere Aufmerksamkeit ja auch, ne? Vorher irgendwie vor 20.000 jede Woche oder mehrmals in der Woche gespielt, und dann mit etwas kleineren Zuschauerzahlen beim Beachvolleyball, aber natürlich am Strand, am Meer auch sicherlich auf der US-Tour ganz tolle, schöne Spots. Da kommt er ganz sicher auf seine Kosten.
Und jetzt eben unterm Eiffelturm. Aber sag mal, du hast ja für dein Buch Unnützes Wissen Olympia sicherlich auch ähnliche Fälle recherchiert. Gab es das schon mal, dass Sportler bei Olympia gestartet sind, die eigentlich mal eine ganz andere Sportart hauptsächlich betrieben haben und dann gewechselt haben? Ich glaube, da gibt es ein paar, ne?
Da gibt es eine ganze Menge, ja. Also gerade natürlich in der frühgeschichtlichen Zeit der modernen Spiele, wo noch nicht ganz so viele Profis wirklich unterwegs waren. Da werden jetzt viele sich an den Namen erinnern, Tarzan, ja, Johnny Weissmüller, US-Amerikaner mit europäischen Wurzeln. Der hat viermal Gold im Schwimmen gewonnen, war also in 20er Jahren einer der besten Schwimmer der Welt, hat aber dann 1924 in Paris auch Bronze im Wasserball geholt. Und ja, es gibt eine ellenlange Liste tatsächlich von Sportlern. Zum Beispiel noch Paul Radmilovic aus Wales, damals für Großbritannien. Der hat auch Schwimmen und Wasserball jeweils Gold gewonnen. Karl Schumann, damals aus dem Deutschen Kaiserreich noch, dreimal Gold im Turnen und einmal Gold im griechisch-römischen Stil beim Ringen, ja, 1896. Der gute Mann aus Münster, da ist die Vielseitigkeit da doch nochmal anders gefordert als beim Schwimmen. Ich sag mal, Schwimmen und Wasserball, ja, das kann man ist ja noch so ein bisschen in einen Topf werfen, genau. Ne?
Aber der Mann aus Münster, konnte der auch Fahrrad fahren?
Ganz bestimmt, ganz bestimmt. ja, dann haben wir noch aus der DDR Roswitha Krause. Die hat also mit der Schwimmstaffel 1968 Silber gewonnen und dann 8 bzw. 12 Jahre später mit der Handballmannschaft der DDR jeweils Silber und Bronze geholt. Also auch, ja, wenn man sich diese Ereignisse aus heutiger Sicht vorstellt, eigentlich unglaublich, dass jemand in zweierlei wirklich unterschiedlichen Sportarten so gut sein kann, dass er auf olympischem Top-Niveau agiert. Mhm. Ne? Einen gab es noch, sehr interessant, der junge Mann hieß Eddie Egan. Er ist tatsächlich der Einzige, der im Sommer und im Winter bei den Olympischen Spielen Gold gewinnen konnte. Er hat 1920 im Boxen gewonnen. Und 12 Jahre später dann in Lake Placid beim Viererbob. Damals waren ja die Sommer- und Winterspiele noch im selben Jahr, also 1932, Los Angeles, Lake Placid. Und da hat der gute Mann also einfach mal in Sommer- und Winterspielen jeweils seinen Namen vergoldet und hat damit zu seiner sehr beeindruckenden Vita beigetragen. Der hat also in Yale sein Jurastudium abgeschlossen. Er hat eine gewisse Margaret Colgate geheiratet, die ihres Zeichens Teil des Colgate-Palmolive-Imperiums ist. Ja, beim nächsten Duschbesuch vielleicht nochmal auf die Flasche gucken. Genau, es ist genau diese Marke. Dann hat er noch im Zweiten Weltkrieg gedient und erhielt einmal den Rekord für die schnellste Weltumrundung mit Linienflügen. Ja, also wenn das keine Vielseitigkeit ist, dann weiß ich auch nicht.
Und darauf freuen wir uns heute.
Na, dann kommen wir mal aus der olympischen Geschichte von diesen Bestleistungen weg zur hoffentlich heutigen neuen Bestleistung in der Gegenwart bzw. in der nahen Zukunft. Wir freuen uns auf Entscheidungstag 4 und wieder auf ein paar Events. Die Basketballer treten wieder an. Zweiter Auftritt der deutschen Basketballer. Nach dem Sieg gegen Japan geht's nun gegen Brasilien. Nicht so früh wie die Handballer am gestrigen Tag, sondern 12 Stunden später. 21 Uhr Deutschland Favorit. Würdest du auch so sehen, oder?
Absolut, ja.
Aber um 9 Uhr morgens müssen die deutschen Handballerinnen wieder raus. Also die haben die frühen Slots gebucht, aber vielleicht färbt das ja von den Männern ein bisschen ab.
Ja, und sie sind auch leider nicht unbedingt Favorit gegen Slowenien, denn sie stehen nach zwei Niederlagen doch mächtig unter Druck. Ohne einen Sieg wird das auf jeden Fall nichts mit dem Weiterkommen.
Genauso viel Druck wie die deutschen Hockeyherren. Nach der Niederlage gegen Spanien müssen sie gegen Südafrika auch Wiedergutmachung betreiben. 10.30 Uhr geht's da schon los. Also auch da Daumen drücken. Sieg wäre wichtig. Und dann ist ja wieder Reiten.
Ja, genau. Die Dressurwettbewerbe starten im Schloss von Versailles, also bei ganz imposanter Kulisse und imposanter verbaler Begleitung. Da sehen wir dann Jessica von Bredow-Werndl, Isabel Wert und Frederik Wandres. Beginn ist da um 11 Uhr, erster Tag des Grand Prix. Und ja, Wandres kommt mit seinem Pferd Bluetooth, ein klangvoller Name.
Das finde ich auch mal einen wirklich passenden, einen sehr modernen Namen. Da haben wir schon einige andere, Rembrandt früher bei Nicole Uphoff beispielsweise, ist auch schon wieder 100 Jahre her gefühlt. Bluetooth ist das schon wieder mal was Neues. Ah ja, und Turnen auch noch, Simon Biles, über die wir gestern ja gesprochen haben, und das US-Team gehen natürlich als Top-Favoritin in den Teamwettbewerb. 18:15 geht's da los in der Arena in Paris-Bercy. Und der 5. Olympiasieg von Simon Biles, der steht ja als Ziel über allem. Und weitere Siege in den Einzelentscheidungen sind für sie dann ja auch noch möglich. Aber jetzt gibt's erstmal den Teamwettbewerb. Und das kann eine ganz spannende und tolle Entscheidung werden. Und wenn sie entsprechend dann auch abgeliefert haben wird, dann wird sie morgen dann auch im Flair der Ringe sicherlich Thema sein. Wir freuen uns auf die Aufnahme morgen. Ihr hoffentlich auch. Like doch bitte unseren Podcast, abonniert ihn, kommentiert, rezensiert ihn im Podcatcher eurer Wahl. Das würde uns sehr helfen, in den Charts vielleicht ein bisschen nach oben zu kommen. Das würden wir uns sehr wünschen, und euch wünschen wir einen schönen Olympiatag. Bis dahin, au revoir von Malte und
und von mir natürlich auch, von Moritz. Bis dann. Tschüss.
Eine Harry-Potter-Narbe, eine Tischtennis-Oma, die teuerste Kloake der Welt und unser bester und vielseitigster Reiter der Welt.
Das sind die Themen, die am Montag aus unserer Sicht zum ganz besonderen Flair der Ringe beigetragen haben.
Und damit herzlich willkommen zu unserer Zusammenfassung der Highlights vom 3. Olympischen Entscheidungstag in Paris. Wie immer natürlich ganz subjektiv und ohne Anspruch auf Vollständigkeit mit
Moritz Wollert, Autor von Unnützes Wissen Olympia,
und Malte Asmus, dem Chefredakteur von meinsportpodcast.de.
Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de.